This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members only pay a $25 copay or less. No insurance, no problem. Now get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Hallo, schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Du weißt ja, es geht wie immer rund um das Thema Krebs. Und ich habe hier immer ganz, ganz viele Menschen sitzen, die ich interviewen darf. Und ich freue mich aber immer besonders sehr, das habe ich eben gerade mit meiner charmanten Interviewpartnerin besprochen, wenn ich ein bisschen tiefer gehen darf, wenn ich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann und wenn man auch so auf einer Wellenlänge schwingt, so wie wir beide das tun. Und worum es geht, möchte ich jetzt aber noch nicht so viel verraten, aber freue dich auf jeden Fall drauf. Ich weiß nie, was mich vorher erwartet. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht so oft erzählt, weil ich habe ja keinen Fahrplan. Ich werde so oft gefragt, ja, wie muss ich mich denn vorbereiten für das Interview? Dann sage ich immer, hey, ich habe keinen Fragenkatalog. Ich mache das Ganze intuitiv. Die Fragen, die fließen so durch mich durch, was eben mein Interviewpartner erzählt. Und das ist eben so schön daran. Und das ist eben auch das Besondere an diesem Podcast, weil ich eben keinen Fahrplan habe, weil ich keinen Fragebogen habe. Deswegen alles, was hier passiert, passiert ganz spontan. Es wird nicht geschnitten. Das ist auch immer mir ganz, ganz wichtig. Und es sei denn, das ist sowas Schlimmes, dann kann ich das natürlich rausschneiden. Aber ansonsten passiert hier einfach alles, wie es sein soll. Und das freut mich immer sehr. Und deswegen habe ich heute die wundervolle Anja hier sitzen. Anja und ich versuchen es schon seit Monaten, glaube ich, einen Podcast-Termin zu finden. Heute ist es endlich soweit. Auch das ist, wenn der Termin nicht sein sollte, wenn immer wieder was dazwischen kommt, dann ist es genau heute der richtige Zeitpunkt, ja. Deswegen, liebe Anja, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ein paar Worte natürlich vorher zu dir. Anja ist 47 Jahre alt, ist zweimal an Brustkrebs erkrankt. Einmal mit 36 nach einer künstlichen Befruchtung, wo ich auch sehr, sehr gerne heute ein bisschen tiefer drauf eingehen würde. Und ihre zweite Brustkrebsdiagnose erhielt sie eben im letzten Jahr, also 2023. Und auch darüber sprechen wir natürlich. Anja gehört zu keiner Risikogruppe, wie auch ganz, ganz viele natürlich. Also er hat sich auch gesund ernährt, hat Sport gemacht und dementsprechend, ja, kommt es trotzdem vor, dass wir Frauen eben auch die Diagnose Brustkrebs bekommen. Und heute geht sie aber ihren eigenen Weg und oft auch gegen die Empfehlung der Ärzte, was ich auch total spannend finde, wo ich auch absolut auf ihrer Seite bin, denn sie vertraut ihrer Intuition, sie vertraut ihrem Körper. Und ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen. Liebe Anja, es ist so schön, dass du da bist und dass du uns heute ein bisschen deine Geschichte erzählst und mitnimmst. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Das waren so schöne einleitende Worte schon. Und ich freue mich total, dass wir uns beide jetzt auch mal live sehen.
Mich auch.
So vielen Versuchen. Aber heute soll der Tag sein. Ich bin ja auch mittlerweile sehr spirituell und ich glaube genau, dass sowas vorbestimmt ist.
Ja, absolut, genau. Genau darauf wollte ich hinaus und deswegen liebe ich immer diese Gespräche. Ich liebe jedes Gespräch, was ich natürlich führe, aber wenn ich mal so ein bisschen richtig tief eintauchen kann und wir dann eben auch so ein sehr schönes, offenes Gespräch führen können, dann finde ich, das ist nochmal was ganz anderes, was viel Besonderes auch ist und wo man natürlich auch zum Nachdenken angeregt wird und ja auch nochmal selber reflektieren kann. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wertvoll.
Absolut.
Ja, liebe Anja, dann lass uns loslegen. Und ja, wenn du es noch nicht hast, nimm dir gerne ein Glas zu trinken. Nimm den Podcast mit auf einen schönen Spaziergang, wenn du ihn dort anhörst. Nimm dir Zeit auf jeden Fall, ihn bewusst anzuhören vor allem auch. Und ich bin gespannt, wo es uns heute hier, oder wo heute die Reise hingeht. Und liebe Anja, erzähl uns doch ein wenig von dir. Was war damals gerade so los, bevor du die Diagnose bekommen hast, vielleicht auch im privaten Bereich oder auch im beruflichen Bereich?
Also meine erste Diagnose, ich musste tatsächlich, bevor wir hier zusammengekommen sind, mich nochmal so ein bisschen reindenken. Ich meine, meine erste Diagnose war vor 11 Jahren, jetzt mit 36. Und damals, ich weiß nicht, so zwischen 30 und 40 kennt wahrscheinlich jeder. Ich glaube, insbesondere Frauen ist so Rush Hour des Lebens. Ne? Also du bist so mitten im Leben, es ist total stressig. Du hast das Gefühl, apropos, du hast das Gefühl, das sind so deine Glaubenssätze, die negativen. Mhm. Ne? Du musst heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen, Karriere machen.
Ja.
So. Ja, irgendwie ist man ja, oder viele sind einfach in diesem Wasser drin und fließen damit. Mhm. Und so war es bei mir auch. 36, mitten im Leben, mir ging es fantastisch, muss ich allerdings sagen, hatte ich zumindest das Gefühl. Also ich fand, mir ging es super gut, ich habe sehr viel Sport gemacht, ich habe mich gesund ernährt, die Arbeit lief super, im Privatleben war eigentlich alles gut. Okay, wir wollten ein Kind haben, nein, du hattest es schon erwähnt. Ich muss sagen, da wusste ich eigentlich schon immer, das wird nicht so leicht bei mir, weil das auch familiär bedingt ist. Da gibt es einige Frauen, die da Probleme hatten. Und wir waren eben in einer, wie nennt man es? Ich wollte gerade sagen, Schwangerschaftsunterkunft.
Familienzentrum oder wie nennt man das?
Genau, glaube, genau, ne? Genau. So, und wir hatten schon eine künstliche Befruchtung hinter uns, die auch ziemlich gut gelaufen ist. Allerdings hatten sich da die Eizellen nicht eingenistet. Und ich hatte vor meiner ersten Diagnose gerade die zweite künstliche Befruchtung hinter mir.
Okay.
So, und ich kann mich noch genau daran erinnern, weil ich habe einen Anruf gekriegt. Das war, glaube ich, auf einen Samstag, dass es sich leider nicht eingenistet hat, dass es nicht funktioniert hat. Und ich war irgendwie am Boden zerstört, weil ich dachte, Mann, das erste Mal lief so gut und jetzt das zweite Mal, da hatte ich wirklich alles drauf gesetzt, weil man weiß, das erste Mal ist schwierig, aber dann irgendwann wird das schon klappen.
Mhm, klar.
Und war wirklich total fertig und dann sind wir abends auch weggegangen, haben irgendwie Party gemacht, weil ich habe gesagt, ich muss meinen Kopf freikriegen und habe kurze Zeit später einen Termin beim Frauenarzt gehabt zur Routineuntersuchung. Weil wenn man auch in einem Zentrum ist für Kinderwunschbehandlung, dann ist es ganz wichtig, dass man sich weiterhin untersuchen lässt.
Ja.
Ganz, ganz dringend wichtig.
Ja. Ja.
Und sie hat einen Ultraschall gemacht von meiner Brust und ich hatte ihr erzählt von dieser missglückten künstlichen Befruchtung und sie meinte, dranbleiben, das wird schon, ne? Und 3 Versuche sollte man schon machen, hatten wir uns eigentlich auch vorgenommen und das war ja nun der zweite. Und dann guckte sie so die Brust an und sagt, oh, was ist das denn? Das ist ja ein bisschen auffällig hier, ne? Und sie ist auch sehr offen und hat gesagt, sie untersucht das jetzt genau. Und ja, wenn da aber was ist, dann sagt sie mir das auch ganz offen und guckte dann. Und ich weiß nicht, kennst du dieses Bild im Ultraschall, wie das dann aussieht? Also es war eigentlich eindeutig erkennbar, dass es was Bösartiges ist.
Ja, klar, kenne ich.
Ich kannte es bis dahin nicht, aber sie guckte halt und sie war sich, glaube ich, auch ziemlich sicher und hat dann auch alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass da sofort eine Biopsie gemacht wurde und ich hatte auch sehr, sehr schnell das Ergebnis und ja, wurde dann eben operiert, so wie das üblich ist, habe dann eine Bestrahlung bekommen und sollte, ich erzähle jetzt schon so viel, ne? Du hast mich gefragt, wie mein Leben war da.
Egal, mach ruhig.
Also wie gesagt, eigentlich habe ich so das Gefühl gehabt, ich stand mitten im Leben, mir ging es richtig gut. Ne? Und dann kommt diese Diagnose und du denkst, na, die müssen sich getäuscht haben.
Mhm.
Also das bin nicht ich, ich bin gesund. Bei mir in der Familie hat das keiner, es kann einfach nicht sein. Naja, und dann, wie gesagt, habe ich es angenommen. Ich bin so ein Mensch, ich brauche da dringend ganz viele Informationen. Ich habe mich dann eingelesen, das, was man nicht machen sollte. Ich habe alles gegoogelt. Ich glaube aber, ich bin da sehr Also mich haut das nicht so um. Ne? Man muss halt genau wissen, was man da tut. Wenn man das nicht so ab kann, sollte man es lassen. Aber ich wusste, nein, ich brauche Informationen. Und bin dann auch mit diesen Informationen los und habe die Arztgespräche dementsprechend geführt. Ich habe halt gesagt, ich möchte wissen, was für eine Art Krebs ist das, in welchem Stage ist der, wie schnell wachsend ist der, wie bösartig ist der, wie metastasierend ist der. Die hatten sich eigentlich alle sehr gewundert, dass ich mich da schon so auskenne.
Mega, ja.
Ja, das war mir aber wichtig, ne? Und ja, so bin ich an die Sache rangegangen. Aber vom Gefühl her war es immer nicht meins. Ich habe immer gedacht, das kann nicht mich treffen, weil ich bin ja gesund. Ja, und so war das damals. Kinderwunschbehandlung hatten wir dann natürlich abgebrochen.
Ja, klar. Du hattest ja, ich sage mal so, das hört sich ein bisschen blöd an, aber du hattest ja Glück im Unglück. Du musstest also keine Chemotherapie machen. Ist das richtig?
Nee. Also, hätte tatsächlich eine machen sollen.
Ach so, okay.
Ja, also beim zweiten Brustkrebs, jetzt wurde mir das nicht mehr empfohlen. Mhm. Beim ersten vor 10 Jahren wurde mir das dringend empfohlen. Weil damals die Richtlinien noch besagt haben, wenn man unter 40 ist, es gibt ja so mehrere Punkte, wann man eine Chemo machen soll. Und der einzige Punkt, der bei mir halt dafür gesprochen hat, war, ich bin zu jung, ich bin unter 40 mit 36, ich muss eine Chemo machen. Und das habe ich nicht verstanden. Total bescheuert. Dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt über 40 wäre, würden sie mir das nicht mehr empfehlen. Ja, genau, weil ich halt auch nicht so einen aggressiven Krebs hatte. Dann gab es diesen Oncotype-Test damals gerade ganz neu. Den habe ich dann machen lassen, wo halt auch rauskam, ja, Chemo ist eigentlich Quatsch. Und ich habe da Arztgespräche geführt. Das ist wirklich unfassbar eigentlich. Da saß ich da und gesagt, ich möchte das nicht machen. Und da hat mir die Ärztin gesagt, wenn ich das nicht mache, erlebe ich mein 40. Lebensjahr nicht mehr. Na, also das, was du als Patient wirklich gar nicht hören willst. Und die haben auch mit mir nicht diskutiert. Ich habe gesagt, erklärt mir bitte, warum ich mit unter 40 eine Chemo machen muss. Wo ist der Vorteil? Richtig. Ja, und sie konnten es mir nicht erklären. Ich habe dann immer gesagt, wenn ich es jetzt mache und eine Zelle überlebt das, dann züchte ich mir nachher noch einen total bösartigen Krebs an. So habe ich die Chemo noch wenigstens im Petto, wenn da später nochmal was kommt. Ja. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es abgelehnt, aber es war schwer. Ja, weil die Ärzte natürlich alle dagegen gesprochen haben, das familiäre Umfeld. Natürlich da auch Angst hatte und gesagt habe, überleg dir das, mach das doch lieber. Und rückblickend muss ich sagen, es war genau die richtige Entscheidung.
Wow. Ja, so auch diesen Mut zu haben, diese Entscheidung wirklich durchzuziehen und dann eben damals schon auf sich und auf seinen Körper zu hören. Also hattest du damals schon, vor 11 Jahren, warst du da schon spirituell oder wie bist du dann, also wie konntest du dann eben diese Entscheidung für dich dann eben treffen?
Also ich war damals noch nicht spirituell. Das ist eigentlich eher so seit meiner zweiten Erkrankung. Ich habe schon immer ein wahnsinnig gutes Bauchgefühl. Das weiß ich auch. Ich habe es aber lang vergessen. Also ne, es eigentlich ist es so, ich weiß nicht, kennst du Human Design? Beschäftigst du dich damit? Genau, und ich habe eigentlich dieses Sakrale. Es sagt mir sofort ja oder nein. Also das kommt eigentlich, der Impuls kommt hoch bei der Frage. Und ich wusste damals, Chemo nein. Ich brauchte die Information, die habe ich gesammelt. Es war eine reine Kopfentscheidung damals, anhand von Fakten. Weil ich gesagt habe, es ist ein größerer Nachteil, eine Chemo zu machen. Heute würde ich das Ganze anders angehen tatsächlich. Heute würde ich es aus dem Bauch heraus entscheiden, mich darauf verlassen und gar nicht so viele Arztgespräche führen. Aber ich glaube, daran wächst man auch irgendwie ein Stück weiter, ne, und vertraut sich wieder mehr. Aber damals waren es nur Fakten und viele Diskussionen und wenig oder gar keine Spiritualität, wenig Bauchgefühl, leider.
Okay. Wie hast du das Ganze mit dir ausgemacht? Also war es für dich... Als die Diagnose kam, ist es ja oft, weil man sagt so, der Boden tut sich auf, du fällst. Ja, und du stehst halt eben vor diesem Leben oder Tod. Und du bist halt, oder du musst dich halt mit diesem Thema Tod in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzen. Wie war das für dich?
Habe ich tatsächlich nie.
Oh, krass.
Also ich, es war für mich kein Thema. Okay. Weil, also das ist, ja, ich, ich kann ja auch gar nicht sagen, warum. Also ich habe die Diagnose gekriegt, natürlich tut sich der Boden auf, einfach weil ich Angst hatte, aus meiner Gewohnheit rauszukommen. Es war gar nicht der Tod. Es war eher so, oh Gott, die ganzen Therapien, ne? Und du kannst dein Leben jetzt nicht so weiterführen. Also du warst ja mittendrin in so einem Strom und auf einmal sagt jemand Stopp und hält dir so ein Schild durch und sagt, nee, also so geht's jetzt nicht weiter. Du musst dich neu orientieren. Aber bei dieser neuen Orientierung und was da denn so kommen mag, davor hatte ich Angst. Aber da spielte Tod nie eine Rolle. Also für mich war es klar, mein Leben endet da nicht. Ich habe da auch nie mit jemandem drüber geredet, irgendwie, dass da so Totenthema war. Also es kann mir gut vorstellen, bei Freunden oder bei der Familie vielleicht schon. Und es tut mir im Nachhinein auch leid, weil ich das gar nicht gesehen habe. Denn dass da bestimmt auch Ängste waren, die ich nicht wahrgenommen habe. Aber das war es nie. Und das war auch bei der zweiten Diagnose. Für mich ist Tod sowas von weit entfernt. Ich finde dieses Wort Krebs, das ist auch... Es ist so schlimm belegt, ne?
Ja.
Bei vielen kommt dann sofort die sehen sofort den Tod und Krebs ist so viel mehr, so wahnsinnig viel mehr. Es ist im seltensten Fällen heute noch tot.
Oftmals
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja, weil mittlerweile ist es ja auch so, dass die Medizin so weit ist, die Behandlungen, was man machen kann, sind so weit. Also wenn man ihn frühzeitig erkennt, dann sind die Chancen so, so groß wirklich auch. Und ich meine, gut, wir müssen uns nicht vormachen, gerade wir Frauen wissen, dass Brustkrebs wirklich 70.000 Frauen in Deutschland trifft, Tendenz steigend. Jede achte Frau wird irgendwann in ihrem Leben Brustkrebs bekommen. Aber auch da bin ich immer noch der Meinung, dass das eben ganz, ganz viel damit zu tun hat, mit dem Druck, den wir halt umgehen, mit dieser schnelllebigen Zeit auch und dass wir eben diesen Perfektionismus an uns haben. Und das ist eigentlich diese Konstellation, die ich fast mit jeder führe, dass es immer um diese gleichen Themen ging. Also eigentlich... Ja, wer war denn ich? Also nochmal, eigentlich haben die Menschen oder insbesondere die Frauen mit einer Brustkrebsdiagnose sich wirklich irgendwie in ihrem Leben verloren. Auch wenn du jetzt zum Beispiel sagst, eigentlich war ich total glücklich, eigentlich war alles gut, alles war super, alles supidupi. Aber letztendlich ist es ja vielleicht nicht so gewesen. Oder?
Also ich glaube, es war viel Stress. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Stress der Hauptfaktor für Krankheiten ist.
Ist so.
Ja. Also früher hat man immer gesagt, keine Bewegung, schlechte Ernährung. Klar, es sind alles Faktoren, die wichtig sind, worauf man achten sollte. Aber ich glaube, Stress ist der größte Punkt, der auch lang unterschätzt wurde. Und deswegen Work-Life-Balance ist super, super wichtig.
Ja.
Also einerseits war Stress, glaube ich, andererseits, da ich ja jetzt spirituell bin und man, glaube ich, wenn man eine Krebsdiagnose hat oder eine Erkrankung, immer den Sinn dahinter sucht und immer sich fragt, wo kommt es denn her? Ne? Die Antwort konnte ich mir ganz, ganz lang überhaupt nicht geben. Also ich habe immer gedacht, okay, das war der Stress, du musst da was ändern. Ich habe damals viel im Außen geändert, ich habe Freunde gewechselt und so, also sehr viel im Außen getan. Jetzt bei der zweiten Diagnose bin ich einfach ein Stück älter und gucke so nach innen und denke, was will mir denn mein Körper wieder sagen? Und war dann tatsächlich im buddhistischen Kloster und da auf der Suche, wo denn der Brustkrebs herkommt. Und ich glaube, ich weiß es mittlerweile.
Oh, spannend.
Ja, also es ist nicht, dass ich nicht bei mir war und mich nicht wohlgefühlt habe und das, was du gesagt hattest. Also da kann auch ganz viele glauben, was sie möchten, aber bei mir ist es, glaube ich, das überträgt sich über die Ahnenlinie. Wir haben ein großes Frauenthema bei uns in der Familie. Also gerade, also mütterlicher und väterlicherseits, große Frauenverletzungen auch. Ganz großes Thema, dass man so seine Frau auch nicht leben kann. Ich bin in einem Männerberuf, ich bin Juristin. Damals, also mittlerweile gibt es da zum Glück auch mehr Frauen, aber damals habe ich mit sehr vielen Männern zusammengearbeitet. Und man ist immer auf dieser männlichen Welle mitgeschwommen. Ne? Also man ist ja sehr so dieser Kampfgeist, dieses Erfolg haben wollen und so. Und dieses Frauliche, das blieb halt sehr, sehr lange auf der Strecke. Und ich glaube, wenn du da aus dem Gleichgewicht bist, und da eine Verletzung hast und die habe ich eben entdeckt in dem Kloster, dann führt das zu Krankheiten.
Ja. Absolut, ja. Ja, man sagt ja auch so, auch wenn das jetzt natürlich wieder ein bisschen sehr spirituell ist, aber wenn man sich mit diesem Ganzen auseinandersetzt, dass auch ganz viel, dass wir ganz viel mitbringen, wenn wir eben hier auf die Erde kommen, was wir eben von unseren Ahnen mitgenommen haben, um dann dass dann eben Krankheit als Weg in irgendeiner Art und Weise dann eben wieder auftauchen muss, weil eben diese Ahnengeschichte da ist, ja.
Und das sind ja auch Glaubenssätze, die du mitkriegst, ne? Ja. Also das sind Ängste, die du vielleicht schon im Mutterleib gespürt hast von deiner Mutter, ihre Glaubenssätze, ihre Verletzungen, die sie mit sich trägt. Und ja, da gibt es halt so Erfahrungen meiner frühesten Kindheit, wo wir dann auch im Kloster, ich habe so eine Lebenslinienarbeit gemacht, ne? Du guckst dir halt deine Lebenslinie an und kommst dann an so Punkte, wo du halt merkst, da ist was, da stimmt was nicht, und das haben wir erarbeitet, wo wir das dann auch herausgefunden haben, ne? Wo ich dann auch sagen konnte, okay, jetzt weiß ich, was es ist und woran ich arbeiten kann. Und es ist dann wirklich auch einfach innere Arbeit. Zu gucken, wie werde ich heile, wie werde ich innerlich heile, wie komme ich mit meinen Glaubenssätzen klar? Ist das überhaupt die Wahrheit? Also ist es ja leider meistens nicht, ne? Und wenn man sich dann da so ein Stück zurücknimmt und sich das anschaut, ich glaube, dann kann man ganz viel Heilung erfahren und dann findet man vielleicht auch den Punkt, wo die Krankheit herkommt und was sie einem sagen will.
Ja, absolut. Was ist in den, lass uns noch ein bisschen zurückgehen, was ist in diesen Jahren passiert nach deiner ersten Krebsdiagnose?
Also Kinderwunschbehandlung hatten wir dann ad acta gelegt, ne, weil ich hatte einen hormonabhängigen Krebs und natürlich haben alle Ärzte gesagt, das geht nicht. Also hormonelle Behandlung wieder, dass die Eizellen ranreißen. Das ist ein großes Risiko, dass der Krebs wieder wächst. Und wollte ich auch nicht mehr, wollte mein Mann auch nicht mehr. Haben wir natürlich gesagt, machen wir nicht. Der Kinderwunsch war immer noch da. Wir sind dann ins Adoptionsverfahren gegangen. Wir haben uns dann entschieden, dass wir adoptieren wollen. Also es ist total lustig. Ich will, solange ich denken kann, oder ich wollte, solange ich denken kann, adoptieren.
Oh, wow, okay.
Und ich wusste eigentlich immer, ich werde keine eigenen Kinder haben. Also ich hab einfach diese Körperweisheit und ich wusste das und ich habe ganz lang dagegen gelebt. Und mir war eigentlich immer klar, dass ich keine Kinder kriegen kann. So, wir haben es dann versucht und dann habe ich danach eben gesagt, ich wollte immer adoptieren. Es gibt so viele Kinder auf der Welt, die suchen zu Hause. Lass uns doch den Weg gehen. Und mein Mann war da sofort offen und hat gesagt, ja, super gern, ne? Lass uns das machen. Als ich dann gesagt habe, ja, dann so, weiß ich nicht, können wir mal gucken, Kenia oder, ne, also irgendwie afrikanisches Land. Und dann guckte mich an, wie, möchtest du ein schwarzes Kind? Es war für mich so klar, weil ich da wirklich, ich bin, glaube ich, so groß geworden, habe immer gesagt, ich werde mal ein schwarzes Kind haben. Das hat sich nicht erfüllt, ich nehme es mal vorweg, aber da war er kurz geschockt und meinte, ach so, also da habe ich jetzt nicht mit verrechnet. Dann haben wir kurz darüber gesprochen, dann war er aber auch ganz schnell dabei, dann haben wir uns einen Adoptionsverein gesucht. Du brauchst da ja Begleitung, ne? Das, auf eigene Faust ist das wirklich schwer. Und wir hatten drei Länder, die begleitet haben und wir sind ganz schnell bei Kenia gelandet, weil in Kenia werden die Kinder mit 6 Jahren, wenn die im Heim sind, rausgeschmissen. Dann wird das Köfferchen gepackt und dann werden die vor die Tür gesetzt, weil die Heime sind so voll, dass sie die Kinder nicht ernähren können. Also total dramatisch. Wir saßen da auch wirklich mit Tränen in den Augen, als sie uns das da berichtet hatten. Und es ist ein ganz schwieriges Verfahren in Kenia. Du musst bis zu einem Jahr dort leben mit dem Kind. Wir haben dann wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Wir haben mit allen gesprochen, wie wir das finanziell machen können, dass ich dann da wirklich hingehe, dass mein Mann mich dann besucht. Wenn Gerichtstermine vor Ort sind, dann müssen halt beide da sein. Er hat mit seiner Arbeit gesprochen, ob die so flexibel sind. Wir waren schon sehr, sehr weit. Wir hatten unsere Unterlagen eingereicht. Das dauert ja auch. Beglaubigung und Überbeglaubigung und was du alles zusammenbringen musst. Und dann hat Kenia entschieden, dass keine Auslandsadoptionen mehr stattfinden.
Oh, okay. Ja.
Also total traurig, das hat uns auch sehr getroffen. Dann haben wir uns umentschieden und haben gesagt, okay, dann nehmen wir die Dominikanische Republik. Haben dann da auch das Antragsverfahren durchlaufen, waren dann in der Wartezeit. Und das Paar vor uns hatte dann, ich weiß es noch, im Dezember den Kindervorschlag bekommen und wir wären die Nächsten gewesen. Da waren wir mittlerweile 43. Und wir sind dann in Urlaub gefahren und haben uns mal hingesetzt und überlegt, ob das wirklich noch der richtige Zeitpunkt ist. Es war einfach zu spät. Ne? Und dann haben wir uns entschieden und haben gesagt, nein, schweren Herzens, wir brechen das ab, weil wir glauben, wir wären einfach auch nicht mehr die Eltern, die wir sein wollen. Und wir können dem Kind das einfach nicht mehr bieten. Und dann überlegt man natürlich auch, ob es so gut ist, sein Kind da die Wurzeln zu nehmen und aus dem Land zu holen. Also da stellten sich viele Fragen und dann haben wir eben gesagt, nein, wir machen es nicht mehr. Genau, und jetzt leben wir beide glücklich mit zwei Katzen. Zum Glück immer noch zusammen und auch gut ohne Kind. Und ich glaube, es ist alles genau richtig, wie es ist. Und es sollte so sein. Wir haben viel an Erfahrung gewonnen. Da sind natürlich auch viele Tränen geflossen. Aber ja, das ist schon alles genauso richtig.
Ja, Wahnsinn. Ja, aber das macht natürlich auch viel dann mit einem, dass wenn man dann eben sich erst dafür entscheidet, eine Adoption in die Wege zu leiten, dann kurz vorm Ziel wirklich ist und dann, dann aber das Ursprungsland eben in eurem Fall Kenia dann abspringt und ihr das Ganze dann nochmal in der Dominikanischen Republik versucht, bis ihr dann merkt, okay, ist vielleicht doch zu spät, weil wir eben zu alt sind oder so. Und ja, aber das ist natürlich auch ein Riesenthema an sich dann eben auch, dass dadurch dann auch viele Verletzungen in sich selber dann entstehen, kann ich total nachvollziehen, absolut, dass da nochmal ganz, ganz viel auch passiert. Und wie ging es dann weiter?
Also dann hatten wir uns damit eigentlich gut abgefunden und dann stürzt man sich so in seine Arbeit, ne? Ja, also wie gesagt, das ganze Verfahren hat ja, glaube ich, 6-7 Jahre in Anspruch genommen. Das war wirklich lang. Und dann habe ich gesagt, waren wir beide zufrieden damit, haben hier unser Haus und eigentlich glücklich. Ich fühlte mich gesund, war ja jedes Jahr irgendwie bei der Nachbehandlung, Nachsorge. Und dann haben die eben geschaut, das war immer gut für mich, war eigentlich klar, das Thema Brustkrebs ist abgeschlossen, das Thema Kinder ist abgeschlossen. Jetzt, ne, ich bin über 40, ich hatte das Gefühl, es beruhigt sich alles so ein bisschen. Ja. Wir haben unser Haus, wir haben geheiratet. Kinder kommen halt nicht mehr, man arbeitet jetzt alles gut. So, und dann, ich bin Juristin in einer Bank und betreue da das IT-Recht und ich habe da große IT-Projekte und ich hatte wirklich sehr viel Stress. Also vor meiner zweiten Brustkrebsdiagnose, die Jahre waren sehr stressig. Und insbesondere die 2 Jahre davor waren sehr, sehr große IT-Projekte, sehr wichtige IT-Projekte, wo ich auch am Wochenende gearbeitet habe, abends sehr spät gearbeitet habe. Also wo ich alles vergessen hatte, was ich nach der ersten Brustkrebserkrankung definitiv ändern wollte. Also ich habe mir damals ein Tattoo auf dem Arm gemacht und habe gesagt, du guckst du immer drauf, wenn es zu stressig wird, weißt du, Eingang runterschalten. Es war alles weg, wirklich alles vergessen. Ich meine, es ist auch gut, ne? Man vergisst die Brustkrebserkrankung, ja, man klar, lebt sein Leben.
Natürlich, ja.
Aber ich war halt voll in diesem Stress. Ich habe weniger Sport gemacht und ich habe eigentlich schon vor der ersten Brustkrebserkrankung und danach regelmäßig Sport gemacht, weil ich wusste, es ist einfach wichtig, ne, dass man gesund bleibt. Das habe ich da so 1-2 Jahre wirklich schleifen lassen, weil die Zeit nicht da war. Ja, und dann wollte ich gerade sagen, wie kam es eigentlich zur zweiten Diagnose? Also ich war ja regelmäßig in der Behandlung und da war auch nie was. Und dann hat meine Tante Eierstockkrebs gekriegt.
Okay.
Und da wurden alle sehr unruhig. Ne? Als ich das dann meiner Ärztin erzählte, habe ich gesagt, das ist schon komisch, ne? Und auf einmal ist auch allen aufgefallen, es wurde gar kein Gentest gemacht. Damals, obwohl ich so jung war, ne, mit 36, hätte man vielleicht mal einen genetischen Test machen sollen, ob ich vielleicht eine Genmutation habe. Da habe ich gesagt, ja gut, meine Oma hatte mit über 80 mal Krebs. Da denkst du, es ist Altersbrustkrebs und keiner hat den Zusammenhang gesehen. Aber als meine Tante dann die Eierstockkrebsdiagnose gekriegt hat, waren alle sehr unruhig. Und dann habe ich mich eben entschieden, da war ich dann 46, die Gendiagnose mal machen zu lassen. Habe das in Hannover machen lassen und die war negativ. Also eigentlich genau das, was man will, ne?
Ja.
Und ich dachte, super, es sind keine Auffälligkeiten da, trotzdem sehr komisch. Ne? Mhm. Meine Oma halt mit dem Brustkrebs, ich mit dem Brustkrebs in sehr jungen Jahren, meine Tante, die jetzt auch nicht so alt ist, mit dem Eierstockkrebs. Und dann haben die mir eben angeboten, dort in das Früherkennungsprogramm zu gehen. Trotz des negativen Ergebnisses. Und da habe ich gesagt, ja, es kann mir nichts Besseres passieren. Ne? Also das Allerwichtigste ist ja wirklich, sich untersuchen zu lassen und auch regelmäßig untersuchen zu lassen. Wir haben da die besten Techniken und haben halt gesagt, ich kann dann auch jedes Jahr ein MRT machen, also neben der Mammographie und dem Ultraschall halt auch ein MRT. Und habe dann gesagt, das mache ich. Und dann war ich ein halbes Jahr später da. Und dann haben die Mammographie gemacht und kamen rein und sagten, haben Sie die alten Bilder mit? Ich sagte, die sind bei meinem anderen Arzt noch. Ja, die bräuchten die mal. Da ist schon so eine auffällige Stelle, aber ich sollte mir erstmal keine Gedanken machen, aber sie wollten es mal abgleichen, ob das irgendwie größer geworden ist. Ich sagte, ja, können sie gerne machen. Dann ging wieder so ein paar Wochen ins Land und dann riefen die an und haben mir dann gesagt, ich sollte doch lieber nochmal vorbeikommen. Das wäre schon auffällig, es ist gewachsen. Es war eine Verkalkung.
Okay. Ja.
Und sie würden gerne eine Biopsie machen, eine Vakuumbiopsie. Ja, hast du schon mal eine Vakuumbiopsie gemacht? Oh. Also damals haben sie so eine normale Stanzbiopsie gemacht. Vakuumbiopsie machen sie in der Mammographie. War irgendwie 45 Minuten in dieser Mammographie drin, eingeklemmt. Das macht wirklich keinen Spaß. Aber ich habe nur gedacht, egal, Augen zu und durch. Ja, und dann haben sie aber leider festgestellt, dass es bösartig ist. Ja, und da, so blöd es klingt, also beim ersten Mal geht der Boden ja so unter einem auf. Da habe ich nur gedacht, ja, ich habe damals gesagt, und jetzt kommen wir wieder zum Spirituellen, ich habe damals gesagt, wenn mal was wiederkommt, dann in 10 Jahren. Und es waren wirklich fast 10 Jahre rum, es fehlten noch 2 Monate.
Oh, oh.
Also ich will nicht abergläubisch sein, nein, aber es ist so, ich hatte damals, also es ist eher so Bauchgefühl, ne? Ich habe damals halt gedacht, naja, ob das so ganz weg ist, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt alles getan. Und es war ein langsam wachsender Krebs. Und wenn er noch eine Zelle ist, dann wird die sich erst in 10 Jahren zeigen. Und irgendwie hatte ich wohl recht behalten. Ja, und es hat mich dann noch nicht aus der Bahn geworfen, weil in dem Moment, da wusste ich schon ein bisschen so aufs Körpergefühl zu hören. Und ich wusste auch, das werde ich wieder hinkriegen. Und die meinten auch, ja, so dramatisch wird das nicht. Es ist ganz früh erkannt, es wird operiert. Vielleicht eine kurze Bestrahlung, so 5 Tage und dann ist alles gut. Oh wow. Aus der Operation wurden dann 2, weil sie nicht alles entfernen konnten. Und aus den 5 Tagen Bestrahlung wurden leider 5 Wochen Bestrahlung. Aber insgesamt, die haben mir keine Chemo mehr empfohlen und so. Und es ist raus, es ist gut. Meine Brust sieht jetzt natürlich katastrophal aus. Das stört mich aber überhaupt nicht. Ich bin einfach froh, dass es raus ist. Und ich habe jetzt das Gefühl, das war's. Es ist weg. Es kommt auch nicht mehr. Und da gehe ich jetzt einfach ganz stark von aus.
Okay. Hast du denn dir nochmal Gedanken gemacht, also warum du jetzt diese 2. Diagnose nochmal bekommen musstest? Also gab es da vielleicht noch irgendwie sowas, wo du nochmal so wachgerüttelt werden solltest an sich? Also Thema Stress?
Ja, definitiv. Also weil, wie gesagt, ich hatte davor extrem Stress, also hochgradig, viel zu lang. Ich bin der Mensch, der es bei allen anderen sieht und immer sagt, schalt mal runter, du wirst sonst krank. Alle haben es mir gesagt, alle haben mich gewarnt und ich bin da trotzdem voll gegen die Wand gerannt. Also so richtig dumm. Obwohl man natürlich überlegt, was macht man in so einer Situation? Du kannst mitten im Projekt ja auch nicht sagen, Leute, ich mache ich nicht mehr. Ne? Ja, das musste darauf hinauslaufen. Also mein Körper hatte ganz viele Anzeichen. Ich habe alles ignoriert. Und natürlich hat er mir damit eine Botschaft gesandt und gesagt, hör zu, ne? Du hattest es schon mal, hier kommt noch mal ein kleiner Wink und es ist ja wirklich nur ein kleiner, es ist früh erkannt. Also ich bin da wirklich mit einer Schramme von gekommen. Hab mir das aber so doll zu Herzen genommen, hab gesagt, das reicht, es geht nicht mehr. Mich haben auch 3 Ärztinnen, also alles Frauen tatsächlich, zur Seite genommen und unabhängig voneinander. Also meine Frauenärztin, eine Ärztin in der Klinik und meine Hausärztin haben mir alle gesagt, wenn ich den Stress nicht, also wirklich radikal reduziere, dann werde ich wieder Brustkrebs kriegen.
Absolut, ja.
Und die 100%. Haben wirklich, die haben, das geht nicht. Ich muss dramatisch etwas ändern.
Ja. Tolle Ärzte.
Ja. Ganz tolle Ärzte. Ja.
Ja. Und hast du denn auch was geändert?
Ja, auch wirklich auch dramatisch was geändert, weil ich wusste, okay, das ist jetzt meine 2. Chance. Ich werde also noch einmal, ne?
Das ist keine. Naja.
Und ich kann meinen Körper auch nicht so weit ausreißen. Ich habe den schon genug angetan, ne, mit diesen künstlichen Befruchtungen. Der musste da echt unglaublich viel leisten, dann dieser Stress. Und dann habe ich gesagt, okay, stopp, das geht so nicht. Ich bin dann, als ich die Diagnose hatte und auch alle Informationen, erstmal für mich 3 Tage weggefahren. Bin ans Meer gefahren. Und habe gesagt, ich muss meinen Kopf freikriegen. Und wirklich mal gucken, wo stehst du eigentlich gerade? Was ist wieder passiert? Und wie geht es jetzt weiter in deinem Leben? Und habe dann erstmal Klarheit in meinem Kopf gemacht und natürlich viele Fragen mitgenommen, aber die Fragen dort formuliert und mir überlegt, okay, wo geht dein Weg jetzt weiter? Ne? Was kannst du für deine Gesundheit tun? Ja. Und wusste, dass ich da noch ganz viel Arbeit reinstecken muss, aber dass genau das jetzt mein Weg ist. Und das war eigentlich auch so mein ganzes letztes Jahr, dass ich mich viel mit meinem Inneren beschäftigt habe, mit meiner Gesundheit. Was braucht mein Körper? Was brauche ich, um gesund zu sein? Mhm. Und dadurch bin ich dann auch in das buddhistische Kloster gekommen. Ne? Und habe dann da ja auch erfahren, wo der Krebs herkommt. Habe da dann auch gelernt, was ich brauche. Da so meine Big Five aufgestellt, was wichtig für mich ist, was für mein Leben wichtig ist. Und da steht nicht, ich muss auf der Karriereleiter höher steigen oder so, sondern es war mehr sowas wie, welche Werte habe ich?
Ja.
Ne? Mhm. Und bin in einem Frauenkreis gelandet, auch durch Zufall. Also Zufall gibt es ja meines Erachtens nicht, mhm. sondern das war Schicksal, das hat mich dahin geführt.
Ja.
Dort habe ich sehr viel gelernt über Spiritualität. Wir haben sehr viele Rituale gemacht. In diesen Ritualen durch Meditation habe ich meinen Körper kennengelernt, mein Inneres, das, was ich brauche. Ja, also es war ein krasser Weg eigentlich seit der zweiten mhm. Brustkrebsdiagnose. Mhm. Und seitdem hat sich innerlich bei mir unfassbar viel geändert. Also äußerlich war es bei der ersten Diagnose, ne? Mhm. Und jetzt bei der zweiten bin ich innerlich, glaube ich, wirklich ein anderer Mensch geworden. Also der war schon immer da, aber ich habe es jetzt mehr rausgekitzelt. Ich vertraue jetzt wieder viel, viel mehr, also dem Leben auch und mir mhm. und was da kommt. Und ich kann Nein sagen endlich. Na, ich habe auf der Arbeit klipp und klar gesagt, ich werde reduzieren. Ich komme nicht mehr 100% zurück. Ich will aber mehr Geld für das, was ich geleistet habe. Also ziemlich dreist eigentlich. Aber ich habe immer gesagt, ich verkaufe mich voll unter Wert. Ich habe so viel geleistet. Das können wir Frauen ja sehr, sehr gut wegdrücken. Ne?
Ja.
Ja, das ist wirklich, das geht gar nicht. Wir müssen uns viel, 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 viel mehr unserer Stellung wieder gewahr werden. Mhm. Ne? Und was wir auch leisten und was wir können und auch die Werte, die wir als Frauen haben und auch ja, wieder leben, ja. diese Werte leben. Ne?
Ja. Ja.
Also ich wollte weg von diesem nach außen und immer irgendwie leisten, wieder mehr zu langsamer, zu Zartheit, zu Verletzlichkeit. Mhm. Also das, was einen gesund macht. Und deswegen habe ich dann reduziert. Ich arbeite jetzt eben nur noch 80%. Und da achte ich auch drauf, dass es auch an den 4 Tagen nur 80% sind. Und mein Mittwoch ist frei. Das ist so mein Heilungstag. Dann mache ich Sachen für mich.
Ach, schön.
Ja.
Mega schön. Magst du ein bisschen aus dem Kloster erzählen? Das finde ich total spannend.
Ja, ich war jetzt tatsächlich 2-mal da und ich werde da auch jedes Jahr wieder hinfahren.
Okay.
Also das erste Mal, es fügt sich alles. Ne? Also ich habe ja die zweite Diagnose gekriegt, so dann war ich am Meer. Dann habe ich mir einen Kopf gemacht, wie geht's weiter und hatte Kontakt über Instagram, hast du ja manchmal mit richtig tollen Leuten Kontakt. Ne? Also da lernt man ja wirklich zauberhafte Menschen kennen. Und einen zauberhaften Mensch, den ich darüber kennengelernt habe, die hat mich angeschrieben, hat gesagt, Mensch, ich habe gesehen, du hast wieder eine zweite Brustkrebsdiagnose gekriegt. Ich kenne da jemanden aus der Schulzeit, die hatte auch Brustkrebs und danach Knochenkrebs und die ist jetzt Therapeutin im Kloster und ist da ganz toll und sprech sie doch mal an.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, ja, ne, also solche Chancen nutze ich, ist ja irgendwie immer im Wink und habe die dann angeschrieben und ich weiß, ich war kurz vor meiner Bestrahlung, also es war nach meiner OP. Und kurz vor der Bestrahlung, die losgehen sollte. Und ich hatte da mit ihr Kontakt, habe eben mit ihr telefoniert, ihr das alles erzählt. Und sie meinte nur, ja, sie kann mir helfen, auch als Therapeutin. Aber ob ich nicht kurzfristig zu ihrem Seminar kommen möchte. Das würde am Wochenende stattfinden. Lebenslinienarbeit eben, ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ein bisschen muss ich mal gucken, ne? Also, weil ich eigentlich vorher auch noch diese Marker setzen musste für die Bestrahlung. So, und ich habe gesagt, ich habe den Termin noch nicht, das könnte knapp werden. Und dann habe ich halt alle Hebel in Bewegung gesetzt, habe mit meinem Strahlentherapeuten gesprochen. Der hat dann auch alles möglich gemacht, dass ich noch diese Marker kriege. Ich bin dann wirklich mit diesen Edding-Markern ins Kloster gefahren, durfte da auch nicht groß duschen und so. Ich habe gesagt, ganz egal, ich möchte da hinfahren. Dann hat das wirklich so gut gepasst. Und dann war ich da von Donnerstag bis Sonntag. Okay. Donnerstag hatte ich mit ihr ein Gespräch und Freitag bis Sonntag war dann halt dieses Seminar oder ich weiß gar nicht, ob man Seminar, das ist der falsche Ausdruck, also so eine Selbstfindung eigentlich, okay. ne? Persönlichkeitsarbeit und ja, wir waren auch nur 4 in diesem Seminar, eigentlich sind es immer so 10, aber wir hatten alle sehr, sehr schwerwiegende Themen und konnten wirklich sehr intensiv arbeiten. und haben dann jeder individuell an unserer Lebenslinie gearbeitet. Und du fängst an, um das mal kurz zu erläutern, also man legt sich mit der Zeit zu seiner Lebenslinie. Du fängst im Jetzt an und gehst geführt durch die Therapeutin immer weiter zurück.
Also ja, ich kenne das, ja.
Ne, kann ja bis zu deiner Geburt gehen, ja. Und so. Und ich bin dann an einem Punkt stehen geblieben, da war ich 7 oder 8. Und mein Opa, das war ein totaler Psychopath, der hat uns damals bedroht mit einer Waffe. Oh. Und da, ja, da ist halt ganz viel bei mir innerlich passiert, ne? Und, diese Verletzung, die ist da halt hochgekommen, die haben wir dort bearbeitet. Und da hat mein Brustkrebs halt auch was mit zu tun. Und das hat mir unglaublich geholfen da. Ich hatte auch immer noch so ein Mutter-Tochter-Thema, das wir dort auch bearbeitet haben mit einer kleinen Aufstellung. Was auch super hilfreich ist, so eine Aufstellung zu machen, um mal so den Blickwinkel zu ändern. Ja, und da bin ich wirklich so mit Energien in Berührung gekommen, wo ich dachte, das ist unfassbar, weil da so viel passiert ist in diesen Tagen, was nicht zu erklären ist. Also wirklich gar nichts zu erklären. Ich habe einen Schamanen kennengelernt, der so viel wusste über mich, was er nicht wissen kann, und hatte Tierbegegnungen, die nicht normal sind. Also so ein Reh, das mir gegenüber stand, minutenlang und nicht weggerannt ist. Es war einfach sehr, sehr energiereich da. Ein ganz toller Ort. Hm. Ja, und danach habe ich so gedacht, okay, das waren alles Zeichen. Da hat sich so viel gelöst und auch so viel in Bewegung gesetzt, dass ich dann halt auf diesem Weg auch geblieben bin und mich viel damit beschäftigt habe.
Wow. So, so schön. Total. Wahnsinn. Was bist du jetzt für ein Mensch? Also gibt es die Anja von damals noch oder hast du dich komplett so um 360 Grad gedreht?
Nein, ich bin, glaube ich, noch die Anja von damals. Ja, nein, das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Ich weiß auch gar nicht, was mein Umfeld jetzt sagen würde. Also ich glaube schon, dass ich anders geworden bin. Und dass ich früher mehr angepasst war, also nicht so authentisch, ne, sondern dass man eher so mit dem Strom geschwommen ist. Also ich war schon immer ein Mensch, der so seine Meinung gesagt hat und der auch mal unangenehm werden konnte. Mm-mm. Ich glaube, das war ich vielleicht damals noch ein bisschen doller als jetzt, weil ich jetzt so ein bisschen mehr versuche, auch wirklich mehr Empathie zu empfinden. Weil jeder hat so, ne, egal was er macht, wie er ist, was er für eine Meinung hat, irgendeinen Hintergrund. Und das habe ich jetzt auch verstanden. Früher war ich immer so sehr kämpferisch und das bin ich eigentlich nicht mehr. Mhm. Und trotzdem glaube ich manchmal, dass ich anders bin. Also die Spiritualität lebt nicht jeder, damit kann nicht jeder was anfangen, ne?
Ich weiß.
Ja, das ist manchmal schwierig. Also wenn das Umfeld so gleich bleibt, dann denken halt viele, was macht die denn da? Ist das so Hexerei? Das klingt so komisch, ne? Für mich ist das Persönlichkeitsarbeit und nichts anderes. Mm. Und ich lebe dazu noch vegan. Das ist für viele auch unbequem und schwierig und vielleicht nicht immer nachvollziehbar. Aber ich bin jetzt auch kein Mensch, der so missionieren will. Es ist halt einfach so. Bei Instagram, da poste ich dazu viel in meiner Story, einfach was mit den Tieren passiert. Da hat sich ein bisschen was verändert. Das hat aber, glaube ich, nicht so viel mit meiner Brustkrebsdiagnose zu tun. Mm. Das ist einfach eine Veränderung, die jeder in seinem Leben geht, ne? Jeder entwickelt sich weiter.
Ja, ja. Ja, aber gerade wenn du eben eine Krebsdiagnose hast, dann hinterfragst du natürlich auch viel und du beschäftigst dich dann eben auch mit anderen Sachen und du, die Endlichkeit steht natürlich auch im Vordergrund vor allem auch und du beschäftigst dich aber auch mit Themen, so wie du es jetzt eben sagst, also gerade so Bewusstheit, bewusst werden dann eben auch, was nehme ich zu mir, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, welche Nahrungsmittel tun mir nicht gut und wie ist es eben auch, die Produkte zu nehmen, die eben schädliche Inhaltsstoffe haben und alles und das sind halt so viele Themen, mit dem man sich eben gerade auch in der spirituellen Szene noch mal mehr beschäftigt als jetzt eben in normalem Leben. Aber ich muss dazu sagen, auch wenn du jetzt sagst, dass da manche Menschen nicht mit umgehen können oder gerade was diese spirituelle Phase angeht, das gibt sich mit der Zeit, weil die sehen natürlich auch, hey, du bist ruhig, du bist ausgeglichen und du bist in der Balance, deine Partnerschaft funktioniert und die kommen dann irgendwann zu dir und fragen, ey, wie machst du das eigentlich? Und, ja. Und du denkst dir so, hallo, okay. Und das habe ich zum Beispiel jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr oft auch bemerkt, auch gerade was so der alte Freundeskreis war oder auch immer noch der gleiche Freundeskreis, der sich vorher das aber gar nicht getraut hat, weil wenn du so innerlich mit dir zufrieden bist, du bist ausgeglichen, dann strahlst du das ja natürlich nicht nur in das Innere aus, sondern auch ins Äußere aus. Und deswegen bist du dann ja wie so ein Magnet. Und bist für die Menschen dann eben in diesem Fall auch ein Licht.
Ne? Das stimmt. Ja. Mhm. Aber das heißt, du beschäftigst dich auch schon länger damit, ne? Oder?
Erst seit der Diagnose.
Ach, auch, okay. Mhm. Und das ist so zu dir gekommen auch? Durch Zufall oder wie bist du daran gekommen? Weil ich finde das immer so spannend, ne, dass man auf einmal so in diese Spiritualität kommt.
Ich war schon als Kind spirituell, ich habe mir das aber selber nicht erlaubt, weil ich war früher halt schon anders. Eigentlich geht es ja heute um dich, aber ich mag das natürlich auch, wenn ich dann Fragen beantworte, kein Problem. Ich war schon immer anders. Du konntest mich halt damals schon in irgendeine Ecke setzen und ich war total ruhig, weil ich immer mit anderen Sachen beschäftigt war, weil ich halt immer mit den Engeln beschäftigt war. Ich war immer mit anderen Wesen beschäftigt. Ich war immer in einer anderen Traumwelt. Ich habe mir eigentlich immer meine eigene Welt gebaut und habe mir aber dann irgendwann diese Welt dann eben auch in das echte Leben gebaut, was natürlich nicht so dick war. Und deswegen sagt man ja auch bei mir ganz oft oder eben auch meine Seelenwegbegleitung sagt es zu mir und ich weiß es mittlerweile heute auch, dass ich wie in einer Seifenblase gelebt habe dann eben und dass ich irgendwann aus meinem Dornröschenschlaf aufwachen musste in dem Sinne und diese harte Realität dann, als meine Mutter gestorben ist, als der Suizidversuch dann von mir begonnen ist und genau auch da, als dieser Suizidversuch dann eben auch da war, der war eben natürlich auch dafür da, dass ich da eben auch eine Nahtoderfahrung hatte und dass ich mich aber ganz, ganz lange da gar nicht getraut habe, darüber zu sprechen, weil wenn ich darüber gesprochen hätte, dass ich erst versucht habe, mir das Leben zu nehmen, dann habe ich die Engel gesehen, dann hätten die direkt gesagt, so, und da vorne, da bringen wir sie jetzt mal hin, in die Klapse und dann gucken wir mal, was passiert.
Aber schlimm, ne? Eigentlich schlimm.
Ja.
Und so wichtig, so eine große und wichtige Erfahrung auch für dich.
Ja, und das habe ich aber auch erst später dann wirklich erfahren, als ich die Tagebücher von meiner Mutter gefunden habe. Ich kann dir bis heute nicht sagen, warum die bei mir waren, wie die zu mir hingekommen sind. Und ich habe ja immer gespürt, dass wir eine ganz, ganz innige Beziehung zueinander hatten eben auch und dass ich auch viel mit ihrem Tod zu tun habe in dem Sinne, aber nur, weil ich ihre Tagebücher gefunden habe und weil sie auch versucht hat, diesen spirituellen Weg zu gehen. Der war nur damals noch nicht möglich, weil es ein ganz anderes Leben damals natürlich war und man hat sich das gar nicht erlaubt. Aber da wurde zum Beispiel auch von den Ärzten, das haben sie zu ihr auch gesagt, wenn sie nicht ihr Leben ändern, dann ist das hier Endstation.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja, und sie hatten nicht die Möglichkeit, ihr Leben zu ändern, weil es war damals einfach so, wenn es, das waren andere Zeiten natürlich und dementsprechend hat sie sich das nicht getraut und deswegen weiß ich, dass dadurch, dass ich die Diagnose bekommen habe, dass ich dafür gesorgt habe, dass wir alle dadurch geheilt worden sind. Aber erst als ich dann eben die Wahrheit ausgesprochen habe und als ich das auch erst alles verstanden habe. Es war aber eine lange, lange, lange Reise mit dieser Bewusstwerdung und durch meine Seelenwegbegleitung habe ich das alles eben lernen dürfen.
Weil das ist heftig. Also ein heftiger Weg, ne? Ja. Also das ist ja nicht mal eben so. Ich habe nur eine Diagnose, sondern da kommt ja so einiges on top und das ist schon krass, ne, wie man da gerüttelt wird. Und ich finde es so toll, wenn man dann sagt, es sind ja ganz viele negative Erfahrungen und ganz viele verlieren dann den Mut. Ne? Ich habe auch viele Frauen kennengelernt mit einer Brustkrebsdiagnose, die dann aufhören, positiv zu sein und so in dieses Negative gehen. Das ist das Allerschlimmste, weil ich glaube wirklich ganz fest daran, dass das Leben immer was Gutes für uns will. Das sind alles Erfahrungen, aus denen wir lernen sollen. Wir müssen immer diesen Funken finden, der positiv ist. Und den gibt es immer. Immer, ich bin mir sicher.
Ja, absolut. Ja, und deswegen versuche ich halt auch immer, auch wenn das noch so ein bisschen belächelt ist, aber mittlerweile kann ich da sehr, sehr gut mit umgehen, dass man auch die andere Seite sich anschaut, dass man eben auch sich anschaut, hey, warum ist denn die Diagnose da? Und die Diagnose ist ja letztendlich nicht da, um dir in irgendeiner Art und Weise zu schaden. Es muss ja nicht keine Krebsdiagnose sein. Es kann ja auch jegliche andere Diagnose sein, dann eben, die in dein Leben tritt, sondern die ist eben dafür da, dass du genau hinschaust und dass du eben diese Dinge änderst, die da passiert sind. Weil, wie sage ich es immer so schön, oder wie habe ich es auch von der lieben Anja Plattner gelernt, die Seele sagt zum Körper, funktioniert hier nicht, die hört nicht auf mich, Körper, mach mal irgendwas. Und es kommen diese Leicheneinschnitte, die man aber nicht merkt, weil man eben in diesem Perfektionismus gefangen ist oder auch in seinem Lügengerüst gefangen ist, wie das bei mir war oder wie das vielleicht auch bei anderen Menschen war. Verdrängung ist eben auch ein riesengroßes Thema. Schuld unter anderem auch ein riesengroßes Thema, alles die Themen, die ich eben auch hatte. Und dann muss dieser Einschlag kommen, damit du eben aufwachst. Und ja, bei manchen ist es dann eben auch, es ist eben diese Entscheidung, leben, hier weiterleben oder eben nach Hause gehen und in ein neues Leben eintauchen in dem Sinne.
Ja. Aber ich finde das so schlimm, weil es kommen ja oftmals vorher so kleine Sachen, ne?
Ja.
Also der Körper redet ja immer mit einem, immer.
Ja.
Und ich sehe das auch im Umfeld. Also man sieht es ja bei anderen auch immer noch viel deutlicher als bei sich. Ja. Und gerade wenn man jetzt so sehr, naja, trainiert, aber sehr offen dafür ist.
Ja.
Und dann siehst du das und denkst dir, ach Mensch, du musst da jetzt was ändern, ne? Das sind da gute Freunde von dir und du würdest am liebsten rütteln und sagen, du musst aufhören mit dem Stress. Das ist immer so einfach. Ich habe es ja damals, haben es mir auch so viele gesagt, aber bis du diesen Swift im Kopf kriegst,
ja,
zu sagen, ja, ich mache jetzt auch was. Ne? Und ich verstehe das jetzt auch. Und das ist nicht immer so dahingesagt. Du musst deinen Stress reduzieren, sondern du tust was dafür. Und es geht.
Ja.
Es geht auch immer. Ne? Aber ja, es ist eigentlich traurig, dass wir alle verlernt haben, so auf unsere Körperweisheiten zu hören. Weil der Körper ist so intelligent.
Total.
Ja.
Super, super schön. Ach Anja, es ist so schön, hier mit dir zu sitzen. Ich glaube, wir könnten hier schon auf die nächsten 2 Tage sitzen und uns unterhalten.
Auf jeden Fall, ja.
Aber auch unsere Zeit ist begrenzt und wir kommen so langsam zum Ende hin. Und ich würde dir aber gerne noch die letzte Frage stellen, die ich eigentlich oftmals auch den Zuhörern bzw. meinen Interviewgästen stelle. Und zwar, was würdest du dem Menschen mitgeben oder der Frau mitgeben, die jetzt gerade frisch eine Brustkrebsdiagnose bekommt?
Also ich glaube, das habe ich eben tatsächlich schon fast gesagt, auf den Körper zu hören. Das ist das A und O. Ich weiß, es ist sehr verunsichert und es ist sehr schlimm, wenn so viele Ärzte auf einen zukommen. Und jeder hat eine andere Meinung, ne? Also ich meine, ich bin Juristin, da haben auch immer alle eine andere Meinung, aber da ist es nicht so fatal wie Ärzte, die immer eine andere Meinung haben. Und man ist sehr, sehr verunsichert. Aber auch Ärzte stecken nicht in einem Körper drin. Und ein Körper ist so hoch individuell. Ne? Wir wissen ganz vieles überhaupt nicht bei uns. Wir wissen nicht, was wir vielleicht noch für Gendefekte haben, die vielleicht durch andere Gendefekte ausgeglichen werden, ne? Die vielleicht nicht entdeckt wurden, weswegen vielleicht manche Therapien schädlich wären. Also ich habe die Chemotherapie damals nicht gemacht, das war genau richtig, weil ich habe eine Entgiftungsstörung. Ich wäre vielleicht daran gestorben, das wusste ich damals noch nicht.
Oh krass.
Aber innerlich weiß man sowas oftmals. Und ich weiß, dass alle verkopft sind, aber dieses Lernen und sich wieder damit beschäftigen, was sagt mir mein Körper, was sagt mir meine Intuition und der mindestens, wenn nicht mehr Aufmerksamkeit zu schenken als die Meinung der Ärzte. Ich glaube, das möchte ich jedem mitgeben und auch wirklich motivieren und zu sagen, ich habe den Mut, ich vertraue da drauf. Na, es wird gut gehen, ich bin mir sicher. Es wird oftmals besser laufen, wenn man auf sich hört, als auf die Ärzte hört. Und das wünsche ich mir so sehr, dass auch die Ärzte den Patienten wieder, oder die auch fragen und sagen, was sagt denn ihr Körpergefühl dazu?
Ja.
Absolut. Weil es weiß es einfach. Und da möchte ich wirklich, dass jeder da in sich hört und so ein Stück weit wieder Vertrauen lernt. Und auch Vertrauen ins Leben, weil das Leben macht das schon, wenn man den Mut nicht verliert.
Oh, was für schöne Worte, liebe Anja. Ich würde mich jetzt schon mal von dir verabschieden. Und wenn es da noch irgendwas gibt, was du der Welt draußen noch erzählen möchtest, dann mach das von Herzen gerne. Ich freue mich so sehr über dieses wunderschöne Interview. Und danke dir, dass du hier warst und freue mich sehr, dass wir miteinander verbunden sind und wünsche dir von Herzen natürlich alles, alles Gute.
Ich danke dir auch von Herzen und dir auch alles, alles Gute. Tschüss.
Tschüssi. Ihr Lieben, wenn das nicht ein so tiefgehendes Interview war, also wie Anja das erzählt hat, auch wenn sie Juristin ist, kann sie natürlich auch spirituell sein. Jeder Mensch von uns ist spirituell. Das bedeutet nicht, dass du auf dem Boden sitzen musst und Om machen musst oder so, wenn es dir nicht danach ist. Spirituell ist auch tanzen, spirituell ist auch in den Wald gehen und Dinge machen, die wirklich dir und deinem Körper und deiner Seele vor allem gut tun. Und du konntest so viel lernen hier bei Anja, eben wie sie mit der Diagnose Brustkrebs umgegangen ist, wie sie zweimal die Diagnose Brustkrebs bekommen hat, was die Ahnen auch damit zu tun haben, unter anderem, wie wichtig es ist, auf sich und auf seinen Körper vor allem auch zu hören. Wir sprechen über das Thema Adoption unter anderem, wie sie sich dazu entschieden hat, mit ihrem Mann zusammen ein Kind zu adoptieren, was leider dann nicht geklappt hat, weil dann eben ein Strich da durchgemacht worden ist und eben nicht mehr Afrika gesagt hat, nee, es funktioniert leider nicht mehr, wir dürfen eben keine anderen Länder eben mehr die Kinder adoptieren, wo sie dann versucht hat, in der Dominikanischen Republik dann ein Kind zu adoptieren und dann aber gesehen haben, hey, ist es denn wirklich noch die richtige Zeit? Ist es noch wirklich der richtige Weg? Und aber auch dieser Weg sie noch mehr zusammengeschweißt hat, sodass sie jetzt auch ein sehr, sehr glückliches Leben mit ihrem Partner führt und den zwei Katzen. Und du lernst so, so viel eben auch, was du selber tun kannst. Und ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und vielleicht dich auch ein bisschen zum Nachdenken anregt. Schau gerne bei Anja vorbei. Vielleicht bist du auch interessiert, was es mit diesem Kloster auf sich hat. Und ich würde mich freuen, wenn du ein paar Herzchen da lässt. Und natürlich freue ich mich auch auf meinen nächsten Gast, der hier nächste Woche wieder sitzen wird. Und es wird bestimmt wieder ganz bezaubernd. Wir schauen mal, wo das Gespräch hingeht, ob es auch so wunderschön wird wie heute. Man weiß es letztendlich nicht, aber jedes Gespräch ist einzigartig, genau wie jeder Mensch auch einzigartig ist. In diesem Sinne, sei genauso, wie du bist. Du bist wild, frech, wunderbar und toll. Und ich wünsche dir wie immer eine schöne Woche. Bleib gesund. Und wenn auch du hier sitzen möchtest, dann schreib mir von Herzen gerne. Ich freue mich auf deine Geschichte. Alles, alles Liebe, deine Kendra.
Some people take the straight path in life. But at Arizona State University, we respect your twists and turns. They make our online students more driven to excel in their professional lives. That's why our personalized suite of services empowers you with innovative resources and staff that sticks with you. Make your next turn with one of our 300-plus programs at ASU, ranked in the top 5 for best online bachelor's programs. To learn more, visit asuonline.asu.edu.